Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen.
Bäh!
Liebe Schwestern und Brüder, wer von euch sieht sich denn als Schaf? Doch, ein paar, gut. Wer von euch meint denn, er oder sie sei schon ein bisschen älter? Okay. Wer von euch ist denn Hirte oder Hirtin? Okay. Wer von euch meint denn sogar schon Älteste oder Ältester zu sein? Okay, danke. Obwohl ich aus Jonsdorf stamme, einem Ort, der einst von einem Schäfer gegründet worden sein soll, habe ich keine Ahnung von Hirten. In den späten 1530er Jahren soll wohl ein Zölestinermönch aus dem benachbarten Eubin in der Gegend meines Heimatortes Schafe gehütet haben. Man nannte ihn Schäfer Jonas und nach ihm dann eben den Ort, der dort entstand. Soweit meine Expertise vor der Beschäftigung mit dem Predigtext. In Deutschland leben, Stand 2018, 1,6 Millionen Schafe. Nur knapp über 10% von ihnen werden noch in Wanderherden gehalten, also so gehütet und hin und her getrieben mit einer Hirtin oder einem Hirten. Die meisten von diesen Tieren werden in abgetrennten Koppeln gehalten. Für uns blöde Städter zur Erklärung, Koppeln sind immer eingezäunt, Weiden hingegen können eingezäunt sein. Man merkt es bei dem Begriff Bienenweide oder Vogelweide, ne? Wäre ja völlig irrig, da einen Zaun sich drum zu denken. Mit der Rückkehr der Wölfe allerdings bekommen Hütehunde wieder eine stärkere Bedeutung in Deutschland. Was ich noch nicht wusste, viel erfolgreicher sind Herdenschutzesel. Diese zeigen nämlich ein sehr aggressives Verhalten gegenüber hundeartigen Angreifern und haben einen weiteren Vorteil: Man muss denen nicht immer Schappi hinstellen oder was auch immer die fressen, sondern die können einfach mit den Schafen mitfressen. Das ist viel praktischer. Also Hütehunde waren wegen der hohen Haltungskosten im Orient wahrscheinlich eher untypisch. Vielleicht habt ihr das Thema dieses heutigen Gottesdienstes gelesen. Hirte, Schaf, Leithammel, Hütehund, eine christliche Standortbestimmung. Hütehunde also können wir aus der Nummer schon mal ausschließen. Eher unwahrscheinlich. Alle heute lebenden Schafrassen stammen von domestizierten, also zu Haustieren gemachten Mufflons ab. Diese Domestizierung geschah wahrscheinlich zwischen 8200 und 7500 vor der Zeit im Bereich des heutigen Anatolien. Lebend liefern Schafe Wolle, Milch und Talg, Rohmaterial für Seifen und Kerzen und Cremes. Und sie halten den Rasen kurz und düngen ihn und arbeiten gegen die Verwaldung. Aber natürlich werden sie auch gehalten, um Fleisch zu liefern und Felle. Und auch ihre Knochen wurden und werden als Rohmaterial genutzt. Schafe werden nach einer Tragzeit von etwa 5 Monaten geboren und dann als Lamm bezeichnet. Solange sie sich hauptsächlich von Muttermilch ernähren, auch als Milchlamm. Der Begriff Schaf wird oftmals synonym mit Mutterschaf verwendet, wobei es sehr schöne Worte für weibliche Schafe gibt, zum Beispiel Zippe oder Aue. Männliche Tiere, die für die Zucht verwendet werden, nennt man Bock. Kastrierte männliche Tiere Hammel. Schaf, Hirte, Leithammel. Ich glaube, Leithammel ist auch raus. Ab 7 Tieren spricht man von einer Herde. Soweit der kleine Exkurs in die Schafologie. Jesus sagt, wir hörten es im Wochenspruch und in der Lesung, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Was einen guten Hirten ausmacht, darüber schrieb auch der Prophet Hesekiel. Er schrieb gegen die schlechten Hirten, aber wenn man seine Sätze umkehrt, dann weiß man ja, was die guten Hirten tun. Wir hörten auch davon in Auszügen in der Lesung aus dem Ersten Testament. Ihr aber esst das Fett und kleidet euch mit Wolle und schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Das Schwache stärkt ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück, das Verlorene sucht ihr nicht. Und das, was stark ist, das tretet ihr nieder mit Gewalt. Und später spricht Gott, ich selbst will meine Schafe weiden. Ich will sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen, das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Aber, und das hörten wir in dem Ausschnitt nicht, Gott redet nicht nur über die Hirten an dieser Stelle, sondern auch über seine Schafe. Ist es euch denn nicht genug, dass ihr die beste Weide habt? Dass ihr die übrige Weide mit den Füßen tretet? Ist es euch nicht genug, dass ihr klares Wasser zu trinken habt, dass ihr auch noch hineintretet und es trübe macht, sodass meine Schafe fressen müssen, was von euren Füßen zertrampelt ist, und trinken, was eure Füße trübe gemacht haben? Hirte, Schaf. Was klar ist, Gott gibt Verantwortung. Er gibt sie an die Hirten. Und er hat klare Vorstellungen davon, was sie zu tun haben, was ihre Aufgaben sind. Sie sollen sich einsetzen für die Herde. Sie sollen Dinge verbessern, gut machen. Wer von uns wäre dazu bereit? Wer von uns hört diesen Ruf? Aber Gott gibt auch Verantwortung an die Schafe. Sie sollen darauf achten, nichts zu verschlimmern, nichts zu zerstören, was anderen Lebensgrundlage ist. Sie sollen das, was sie selbst nicht essen, nicht unbrauchbar machen. Das, was sie selbst nicht trinken, nicht ungenießbar machen. Wer von uns ist dazu bereit? Wer von uns hört diesen Ruf? Verantwortlicher Hirte? Verantwortliches Schaf? Wer sieht sich da noch gerne als Schaf? Wer von uns ist bereit? Wer hört diesen Ruf? Wir saßen gestern gemeinsam zusammen in der Distriktsversammlung und hörten es mal wieder. Binnen 8 Jahren werden von 55 Hauptamtlichen der NJK noch 32 im Dienst sein. 8 Jahre. Verantwortlicher Hirte? Verantwortliches Schaf? Der Predigttext für den heutigen Sonntag ist im 1. Petrusbrief im 5. Kapitel zu finden. Dort heißt es, die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll, hütet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund. Nicht als solche, die über die Gemeinden herrschen, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Also jetzt haben wir erst über Schafe und Hirten gesprochen. Jetzt kommen noch Älteste dazu. Die Verwirrung ist perfekt. Hirte, Schaf, Älteste. Wer sind diese Ältesten eigentlich? War ja niemand von euch, oder? Hat sich niemand gemeldet vorhin. In den Stammeskulturen der Menschheit war und ist das klar. Und es gibt eine Unterscheidung zwischen den Alten und den Ältesten. Und sie hängt nicht nur am Alter. In diesen Stammeskulturen ist es völlig klar, als sozial lebende Säugetiere leben diese menschlichen Gruppen eben zusammen, über Generationen hinweg. Es wird zusammen gelebt, zusammen gearbeitet, zusammen Verantwortung übernommen. Und nach einem Höhepunkt der körperlichen Leistungsfähigkeit, so zwischen 20 und 30 Jahren, nimmt diese dann kontinuierlich ab. Was aber nicht abnimmt, ist der Erfahrungsschatz. Und er zeigt sich nicht nur bei einigen wenigen in grauen Haaren, sondern er zeigt sich eben auch in Weisheit. Die Alten, die einfach körperlich Alten, werden immer noch gebraucht. Sie hüten den Hof, sie hüten das Feuer, sie passen auf die Enkel auf und die Urenkel, sie unterstützen und beraten. Die Ältesten aber sind noch einmal von ihnen unterschieden. Denn den Ältesten ist klar, dass sie keine Entscheidung mehr für sich treffen. Sie sind entweder schon so alt, dass sie wissen, dass die Entscheidungen, die sie heute treffen, sie vielleicht gar nichts mehr angehen, oder aber sie sind weise genug zu erkennen, dass nicht sie im Mittelpunkt ihrer Entscheidungen stehen sollten. Den Ältesten traut man also zu, vorurteilsfreie Entscheidungen zu treffen für eine gute Zukunft aller. Ab wann also jemand zu den Ältesten gehört, das ist nicht nur vom Alter abhängig, sondern vielmehr von innerer Reife und Weisheit. Ihr Lieben, unsere Gesellschaft ist heute ganz anders. Wir leben nicht mehr in Sippenzusammenhängen. Selten mehrere Generationen in einem Haus. Rückgehende Geburtenraten, medizinischer Fortschritt sorgen für eine fundamentale Umkehr der Altersstrukturen unserer Gesellschaft. Nur noch 17% der deutschen Bevölkerung sind heute unter 18. Ihnen gegenüber steht ein Anteil von 30% über 60-Jähriger. Heißt das, wir haben heute mehr Älteste? Schön wär's. Die Lebenserwartung ist enorm gestiegen. Lag sie in den 1950er Jahren noch bei 65 Jahren für Männer und 68 für Frauen, liegt sie heute bei 78 Jahren für Männer und 83 für Frauen. Und der Trend setzt sich weiter fort. Eine schöne Entwicklung, eine gute Entwicklung. Doch sie führt auch zu Versorgungsproblemen. Und, was noch schlimmer ist, sie führt oftmals zu einer rückwärtsgewandten Klientelpolitik. Oftmals nicht mutig genug, die Herausforderungen der Zukunft in den Blick zu nehmen. Denn über 60-Jährige stellen 37,5% der Wahlberechtigten. Das ist wirklich eine Macht. Und selbst wenn die Alten also für sich selbst Älteste werden, so wird doch oft eine sehr unälteste, kurzfristige Politik vermeintlich in ihrem Namen geführt. Und außerdem veränderte und verändert sich unsere Gesellschaft immer mehr hin zum Individualismus. Dazu kommt noch ein Jugendwahn gepaart mit Ansprüchen der Leistungsgesellschaft. Kurzum, jeder will alt werden, aber niemand will alt sein. Soweit zum allgemeinen Verständnis der Ältesten in der Gesellschaft. Natürlich ist das Ältestenamt bei uns Christen nochmal ganz anders definiert. Dennoch, wir leben mit unserer Gemeinde nicht außerhalb der Gesellschaft. Und ich halte es für wichtig, diese Entwicklung und Tendenzen im Hinterkopf zu behalten. Im Zweiten Testament gibt es drei verschiedene Wörter, die als Ältester übersetzt werden. Zum einen das Wort Presbyteros, wörtlich Ältester. Dann das Wort Episkopos, Aufseher. Und nicht zuletzt das Wort Pastor, Hirte. In Apostelgeschichte 20, der Abschiedsrede des Paulus, werden alle drei Begriffe synonym verwendet. Er ruft die Ältesten, Presbyter, zusammen, sagt ihnen, so habt nun Acht auf euch selbst und die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern, Episkopos, gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu führen. Hier steht das griechische Verb, aus dem das Wort Pastor abgeleitet ist. Genauso wie unser Predigttext heute. Petrus schreibt, die Ältesten unter euch ermahne ich, hütet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, wie es Gott gefällt. Hirten, Schafe, Älteste, na was denn nun? Liebe Schwestern und Brüder, in meiner lutherischen Heimatgemeinde in Jonsdorf stand sonntags zumeist ein Pfarrer oder eine Pfarrerin auf der Kanzel. Das ist hier in der EMK schon ein bisschen eindeutiger betitelt, denn wir haben hier Pastorinnen und Pastoren. Manche Gemeinden immerhin 50%, andere 20, manche 12, manche 13, man weiß es nicht so genau. Aber immerhin, der Titel ist klar, Pastorin, Pastor, Hirte. Aber wer sollen diese anderen Ältesten sein? Im Zweiten Testament ist es durchgängig so, dass eine Gemeinde von mehreren Ältesten geleitet wird, gehütet wird. Nirgendwo in der Schrift gibt es eine vollkommen basisdemokratische Gemeinde und auch keine, die von einem Einzelnen geführt wird. Vielmehr war es immer eine wichtige Aufgabe der Gemeindegründung, Älteste einzusetzen, die die Gemeinde leiten sollten. Und wie wurden diese Ältesten ausgewählt? Zunächst einmal gab es zwei wichtige äußere Kriterien. Die Ältesten mussten untadelig sein. Nüchtern, besonnen, nicht jähzornig, das Gute liebend, gerecht, herzlich, selbstbeherrscht. Die Liste ist lang. Nach 1. Timotheus 3 soll er auch verheiratet sein. Darauf werden wir gleich nochmal zurückkommen. Und ja, ein zweites äußeres Kriterium wurde angelegt. Das Ältestenamt war auf Männer beschränkt. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich davon überhaupt reden will. Ob ich das überhaupt erwähne oder ob ich es einfach unter den Tisch kehre. Aber ja, ich muss darüber reden. Viele evangelikale Bewegungen halten sich noch heute daran strikt. Das Ältestenamt ist nur von Männern zu bekleiden. Ich halte das für nicht zielführend. Und das aus mehreren Gründen. Zum einen ein Vorbildgrund. Schon unsere älteren Geschwister im Glauben haben erkannt, dass es überlebensnotwendig ist, Frauen die gleiche Wichtigkeit vor Gott einzuräumen wie Männern. Im Judentum galt lange Zeit, es konnte nur Gottesdienst gefeiert werden, wenn 10 Männer anwesend waren. Erst dann durfte der Schrein mit der Tora geöffnet werden. Viele jüdische Gemeinden gäbe es heute nicht mehr in dieser Regelung. Sie haben gelernt und sind schlau daraus geworden und sagen, 10 Personen müssen anwesend sein. Dann können wir die Tora ausheben und aus ihr lesen. Und auch das Original unter den Kirchen, die römisch-katholische Kirche, hält sich spätestens seit der Einführung des Zölibats nicht mehr daran, wie Älteste zu berufen sind. Älteste sollen verheiratet sein, Zölibat passt nicht so gut zueinander. Und wer den ersten Schöpfungsbericht ernst nimmt, in dem Gott den Menschen als Mann und Frau zu seinem Ebenbild schuf, der sollte auch der Meinung sein, glaube ich zumindest, Frauen dürfen Älteste sein. Und noch eine Überlegung spricht dafür. Es gibt noch viele andere, aber das ist die letzte, die ich erwähnen möchte. Frauen, allen voran Mütter, lernen schon sehr zeitig, wichtige Entscheidungen für andere zu treffen und im Sinne der anderen. Warum sollte man dieses Talent vergeuden? Und dann nach dieser Prüfung, dieser Äußerlichkeiten, so wird im Zweiten Testament berichtet, werden unter Fasten und Beten einige wenige von den Kandidaten, die sich gestellt haben, auserwählt. Aber wer sind nun diese Ältesten, diese Frauen und Männer, die die Gemeinde leiten? Unsere Bezirkskonferenz? Der Gemeindevorstand? Ich saß letztens in Friedrichshain mit ein paar Frauen und dem Pastor zusammen. Wir trafen uns als Vorschlagsausschuss. In diesem Jahr stehen ja wieder Wahlen an zur Bezirkskonferenz und auch zum Gemeindevorstand. Es ist schon ziemlich lange nicht mehr so, dass wir unter vielen Kandidaten oder Kandidatinnen auswählen könnten. Ich hoffe, euch geht's anders, aber ich vermute, es ist nicht so. Im Gegenteil, es stellt sich immer deutlicher die Frage, wen könnte man denn noch zu so einem Amt überreden? Und von Fasten war unser gemeinsames Zusammensitzen auch nicht geprägt. Immerhin haben wir gebetet. Es gibt ein paar Leute in unserem Gemeindevorstand, die sagen, wir sind jetzt jenseits der 70. Wir wollen Platz machen für Jüngere. Ehrlich gesagt, es gibt kaum Jüngere, die nachrücken. Geschweige denn, die nachrücken wollen. Eine der Schwestern sagte daraufhin, na gut, dann mache ich es nochmal für 4 Jahre. Hütet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt. Ich rede dazu, sich nicht gegen ihren Willen noch einmal für 4 Jahre aufstellen zu lassen. Die Gemeinde wird es verkraften müssen, dürfen, daran wachsen, wenn es denn weniger Leute sind, die an verantwortlicher Stelle mitarbeiten. Ich denke, wir brauchen als kleiner werdende Kirche eine Gesundung unseres Amtsverständnisses. Denn ich will mal wagen, den Text dahingehend zu lesen. Es ist nämlich nicht so, dass Petrus 3 Zeilen vorher schrieb, ab hier lesen bitte nur noch die Ältesten weiter. Sondern er schrieb, die Ältesten unter euch ermahne ich, hütet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern aus Herzensgrund. Nicht als solche, die über die Gemeinden herrschen, sondern als Vorbilder der Herde. Was denn, wenn das nicht eine Ermahnung der Berufenen, sondern eine Berufung aller Ermahnten ist? Wenn du freiwillig was für Gott machst, dann bist du an genau dieser Stelle Älteste. Wenn du es so machst, wie Gott es sich gedacht hat, dann bist du an genau dieser Stelle Ältester. Wenn du es nicht fürs Geld machst, dann bist du Älteste. Wenn dir die Sache Gottes und seine Gemeinde, seine Herde am Herzen liegen, dann bist du Ältester. Wenn es dir nicht um Macht oder Einfluss und Ansehen geht, dann bist du Älteste. In all diesen Fällen bist du ein Vorbild. In all diesen Fällen gehst du voran, wie ein Hirte ausschreitet, der die Schafe auf gutes Weideland führen möchte. Und darum engagiere dich da, wo du kannst, in der Gemeinde, für die Schafe, die schon des Herrn sind. Und engagiere dich in deiner Gemeinde auch für dich, dass du es als Schaf gut hast in ihr. Und engagiere dich im Gemeindeumfeld, da, wo du kannst, für die, die den Anschluss an die Herde vielleicht zu verlieren drohen. Und engagiere dich da, wo du kannst, da, wo du bist, in deinem nichtgemeindlichen Alltag. Denn Jesus sagt, ich habe noch andere Schafe, die sind noch nicht in diesem Stall. Auch die muss ich herführen. Darum, wo du auch bist, handle als verantwortliches Schaf. Handle als verantwortliche Hirtin, als verantwortlicher Hirte. Handle als verantwortliche Älteste, als verantwortlicher Ältester. Du bist Glied der Gemeinde des Lebendigen. Und auf diesem Tun liegt sein Segen. Oder, wie wir es im Predigttext hören, so werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Der Herr stärke und segne unser Denken, Reden und Handeln und Glauben dazu. Amen.